Und ich will Sie grüßen, weil das so groß ist, was wir hier miteinander feiern. Ich will Ihnen das Wort zurufen, das der alte Zacharias in seinem Lobpreis sagt: Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes hat uns besucht der Aufgang aus der Höhe. Wie ein großer Lichtstrahl, wie ein Sonnenaufgang, auf das er erscheine denen, die da sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte ihre Füße auf den Weg des Friedens. Vielleicht das schönste Weihnachtslied hat Gerhard Terstegen gedichtet und er hat bewusst eine Melodie ausgewählt, eine triumphale, und nach der hat er das Lied gedichtet, weil er sagt, so muss man das Weihnachtslied singen in der Freude. Jauchzet ihr Himmel, Lied 33, die Verse 1 bis 4. 33, 1 bis 4. Wir wollen beten. Herr, wir stehen vor diesem großen Wunder, wie du dich ganz tief zu uns herunterbeugst. Wir stolzen Leute sind doch voller Mängel und Fehler, und erst in deinem Licht wird uns bewusst, wie weit wir getrennt sind. Und doch willst du auch in den vor uns liegenden Festtagen bei uns einkehren. Auch bei denen unter uns, die heute ganz traurig sind, die voller Sorgen sind, die nicht mehr weiter wissen. Menschen, die sich für unwürdig ansehen. Und du willst uns erneuern und heiligen und in deinen Dienst nehmen. Bring du die ganze Freude mit, bewege heute unsere Herzen und gib doch, dass wir hören können auf dein großes Evangelium, dass wir erkennen, was du uns schenkst. Und so dürfen wir jetzt auch in der Stille dir all das bringen, was uns bekümmert. Komm, o mein Heiland Jesus Christ, meines Herzens Tür dir offen ist. Amen. Lese Jesaja 62. Es gibt so viele große Messias-Verheißungen. Jesaja 62 wird beschrieben, wie dieses verwüstete Jerusalem wieder erneuert wird, wenn der Herr kommt, wenn er seine Herrlichkeit ausbreitet. Und ich lese von Vers 6 bis Vers 12 auf Seite 713 in den Bibeln in ihren Reihen im Alten Testament. Jesaja 62, Verse 6 bis 12. O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt an die Verheißungen, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm, ich will dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zu essen geben, noch deinen Wein, mit dem du so viel Arbeit hattest, die Fremden trinken lassen, sondern die es einsammeln sollen es auch essen und den Herrn rühmen und die ihn einbringen sollen, ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Geht ein durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, macht Bahn, räum die Steine hinweg, richtet ein Zeichen auf für die Völker. Siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde. Sagt der Tochter Zion, das ist eine Chiffre für die Gemeinde, die Tochter Zion. Siehe, dein Heil kommt, siehe, was er gewann ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Man wird sie nennen heiliges Volk, Erlöste des Herrn. Und dich wird man nennen gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt. Jetzt singen wir dieses Adventslied 402, das ich so liebe, das im neuen Gesangbuch sich nicht mehr findet. Das ist eine Abschiedsvorstellung, aber ich hoffe, dass es in Ihrem Leben weiterklingt. 402, so wie es nur Paul Gerhardt sagen konnte. Man wollte alle Verse singen, die müssen Sie für sich zu Hause lesen. Wie es Ihnen zuspricht, wie der Friede Gottes sich um Ihr Leben herumlegt, wie Sie geborgen sind unter seiner starken Hand. 402, die Verse 2, 3 und 4. Jahre alt war Paul Gerhardt, bis er die erste Anstellung bekam. Das wissen ja manche unter uns, die einen Arbeitsplatz suchen, wie das ist. Aus der Not seines Lebens und aus dem Mitfühlen, auch mit den Schwermutsgedanken vieler anderer, ist das entstanden, wie er das Evangelium übersetzt hat, als die große Freuden- und Trostbotschaft. Wir haben heute als Predigtext den Lobgesang der Maria, Lukas 1, Seite 69 im Neuen Testament. Lukas 1, von Vers 46 ab bis Vers 55. Es war noch vor der Geburt Jesu, als die Maria in Nazareth war, wo sie dieses überwältigende Loblied singt. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist, und dessen Name heilig ist und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Freude, Freude, das gehört zu Weihnachten. Und ich hoffe und wünsche, dass Sie in den vor uns liegenden Festtagen viel Freude haben. Freude, die, die es gerne stille lieben. Freude, die, die sich freuen auf die Begegnungen mit lieben Verwandten. Freude über manchen Grüßen. Es soll ja nicht eine Last für Sie sein. Vielleicht auch ein Geschenk, wo Sie Liebe spüren. Wir haben heute Morgen Freude in einer ganz sonderbaren Weise. Wie die Maria Freude empfindet, das passt nicht in unsere Zeit heute. Also Freude, wenn Leute Freude vermissen, in diesen Tagen reden viele, man meint, es geht um Kopf und Kragen, ob es weiße Weihnachten wird. Also wir hängen so viel an Äußerlichkeiten, am Essen, an der äußeren Versorgung. Was geht's denn der Maria? Sie freut sich an Gott. Da passt sie nicht in unsere Zeit. Freuen an Gott? Schon die Sprache, das ist so altertümliche Sprache, es hat vorne keinen Platz mehr. Es ist umsonst. Freude, das ist so altertümlich, Freude an Gott. Wie soll man sich denn da an Gott freuen können? Das ist doch Sprache Kanaans. Aber Sie haben recht, das kann ja bloß einer verstehen, der Gott kennt. Und in unserer Zeit, da sind viele Menschen, die Gott nimmer kennen, die keine Beziehung mehr zu Gott haben, die ihm fremd geworden sind. Zwischen Gott und ihnen liegt ein Berg, der sie trennt und der sie von Gott scheidet. Und die Maria, die singt voller Freude und voll großem Jubel und das erfüllt sie. Stellen Sie noch mal die Situation vor. Sie steht vor einer wirklich schwierigen Zukunft. Josef hat sie ja verlassen wollen, weil er sagt, ich kann nichts dafür, die Schwangerschaft, ich war nicht mit Maria intim. Ich kann sie nicht blamieren, ich habe nichts mit der Sache zu tun. Die Maria ist allein, oder ist es, wo sie das Lob singt, kurz bevor sie nach Bethlehem auf die beschwerliche Reise sich machen muss? Da ist ja auch der Kopf voller Sorgen und da sind all die Schwierigkeiten, die einen belasten und wo man dann sagt, ja, wie soll denn das weitergehen? Und die Maria, die singt einfach voll Freude. Ich bin fröhlich, ich bin fröhlich. Und der einzige Grund, der sie fröhlich macht, obwohl so viel äußerlich bei ihr noch nicht geklärt ist, obwohl sie nicht weiß, wie das ausgehen wird, freut sie sich doch und sagt, ich freue mich über meinen Gott. Der hat mein Leben in seiner Hand, dem gehöre ich. Jetzt möchte ich Sie am Anfang dieser Festzeit einfach so direkt fragen, können Sie so sprechen? Gott hat mein Leben in seiner Hand. Haben Sie Ihr Leben so in die Hand Gottes gelegt, dass Sie sagen können, er ist mein Heiland? Und schon in dem Wort Heiland klingt doch das mit. Er ist doch mein Retter, der reißt mich heraus. Ohne ihn wüsste ich nimmer weiter. Ohne ihn hätte ich keine Zukunft. Ohne ihn würde ich verzagen und verzweifeln. Aber er wird mein Leben weiterführen. Und er wird mich überschütten mit seinen wunderbaren Führungen. Und ich darf ihm nur hinten nachsehen. Ich brauche mich nicht sorgen. Ich brauche mir keine Gedanken machen. Mein Gott, mein Heiland, das ist Weihnachtsfreude. Und dann verblasst all das andere, von dem wir vorher gesprochen haben. Vielleicht können Sie die Freude erst erleben, wie es Paul Gerhardt einmal sagt, als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht. Manchmal machen wir erst da auf, dann sagen wir, ja, was bleibt uns jetzt noch? Die Freude an meinem Gott, an meinem Heiland kann niemand mehr von Ihnen wegnehmen. Die steht ganz fest, die ist verbürgt. Und da dürfen Sie zugreifen und jeder von uns soll das in diesen Tagen erfassen. Mein Heiland, mein Gott, ich freue mich, ich will Gott erheben, ich will ihn preisen, ich will ihn rühmen. Jetzt will ich aus diesem Lobgesang der Maria noch mehr rausnehmen und habe nur wieder vor, mich auf ein paar Dinge zu beschränken. Ich will zuerst davon reden, die Mächtigen der Welt sind unwichtig. Die Mächtigen der Welt sind unwichtig. Es gibt ja manchmal so Glaubensaussagen, die man so schnell hier von der Kanzel runter sagt, obwohl Sie manchmal denken, na ja, der nimmt den Mund ein bisschen voll. Und dazu gehört ja auch so ein Satz, die Mächtigen der Welt sind nicht mehr wichtig. Die Mächtigen der Welt sind nicht mehr wichtig. Die Mächtigen der Welt, die haben ja die Maria nachher ganz schön gescheucht, als der Erlass vom Augustus kam und die da loswandern müssen und nicht wissen, wo sie ihr Haupt hinlegen. Die Mächtigen der Welt, das hat man ja nachher gesehen, mit einem kurzen Erlass des Pontius Pilatus wurde Jesus ans Kreuz genagelt. Die können ja das Leben des gottgesandten Retters auslöschen. Gucken Sie doch in die Nachrichten hinein, die Ihnen täglich präsentiert werden. In Zeitung und Fernsehen. Die Mächtigen der Welt, das ist der, wo die Kalaschnikow in der Hand hat. Der kann Geiseln nehmen und die Politiker können es machen und die Reiche dieser Welt. Und der, wo das Kapital hat, der beherrscht doch die Welt. Wie kommt denn die Maria dazu, dass sie sagt, die Mächtigen der Welt, das sind gar nicht mehr wichtig? So eine kleine Frau von Nazareth, die hat doch nicht den politischen Überblick. Wo die Waffen sind, wo das Geld ist, wo wer das Sagen hat, wer Macht und Gewalt in der Welt hat. Aber die Maria sagt, Gott stürzt die mit seinem Arm. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind, in ihres Herzens sind. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und lässt die Reichen leer. Bei der Maria ist plötzlich ein Licht aufgeblitzt. Ach, jetzt verstehe ich. Wenn Gott seine Sachen so verborgen macht wie bei mir, seine Heilsgeschichte, dann können Menschen tun, was sie wollen. Da können die Herren der Welt trotzen und wüten. Die Heilsgeschichte Gottes läuft weiter. Die können Jesus ans Kreuz nageln. Und dann wird ihn Gott aus dem Grab auferwecken. Ich muss Ihnen auch an dieser Stelle, wie jetzt am letzten Sonntag, sagen, dass es zu diesem Abschnitt zwei verschiedene Auslegungen gibt. Und die sind sehr weit verbreitet, sogar die andere, die ich nicht akzeptieren und verstehen kann. Sie ist verbreitet unter vielen, auch heute, jungen Theologen. Sie ist verbreitet auch ganz stark in der katholischen Kirche, aber auch vielleicht die beherrschende Meinung unserer evangelischen Kirche, sie greift zurück auf den berühmten Thomas Münzer in der Reformationszeit, dass gesagt wird, also wenn Gott die Gewaltigen vom Thron stürzt, dann gibt er uns den Auftrag, dass wir uns beteiligen müssen bei den Befreiungsbewegungen der Welt. Sie kennen Befreiungstheologie in Südamerika, das geht auf dieses Wort zurück. Wenn Gott die gewaltigen Herren stürzt, dann müssen wir auch die Gewehre in die Hand nehmen und für eine neue Welt kämpfen und die Tyrannen stürzen. Ich bin anderer Meinung. Die Maria hat ja keine Kalaschnikow unter dem Rock getragen und auch kein Schwert, sondern sie hat gesagt, das ist gar nicht mehr wichtig, das macht Gott. So wie er einst den Nebukadnezar zu Daniels Zeiten über Nacht entmachtet hat. Gott setzt Könige ein und setzt Könige ab. So wie die Menschen damals einen Turmbau zu Babel bauten und eines Tages war der Turmbau zu Ende und er ging nicht mehr weiter. Gott bestimmt, wie weit das geht. Aber die Heilsgeschichte Gottes hängt doch gar nicht von den Herren der Welt ab. Da hat die Maria einen ganz wichtigen Durchblick. Und deshalb ist gar nicht nötig, die Herren zu stürzen. Und deshalb ist nicht nötig, sich einer gewalttätigen Terroristenorganisation anzuschließen im Namen Jesus. Nicht nötig, dass sie mitverstehen. Sondern Gott macht seine Heilsgeschichte. Ob der Herodes in Jerusalem das begreift oder nicht, das mag ein ganz kleines Hinterhofgeschehen sein, in Bethlehem im Stall, wo Jesus geboren wird. Millionen und Abermillionen in der Welt feiern Christnacht, weil Jesus geboren ist. Und die Herren der Welt, von denen redet doch kaum mehr einer, nur noch weil sie in der Weihnachtsgeschichte mit ihrem Namen erwähnt sind. Wer denkt noch an den mächtigen Augustus? Die haben doch keine Bedeutung und keine Rolle spielen die mehr. Lass sie doch auf der Seite liegen. Jetzt ist es so schlimm, dass wir Christen immer meinen, die Sache Gottes bräuchte mehr Rückhalt von der Welt. Da meinen wir immer wieder, vielleicht wenn ein paar hochrangige Politiker unterschreiben würden, dann würde unsere Sache heute besser ankommen. Oder wenn wir das Evangelium mehr verwässern und unserer Zeit anpassen, dann würden vielleicht unsere Zeitgenossen hinhören. Ist doch nicht wahr. Gott macht seine Heilsgeschichte zu allen Zeiten und er macht sie sogar zum Trotz all derer, die das Sagen haben. Kleine Erinnerung, in diesen Weihnachtstagen gehört es ja fast zum Ritual, dass die großen Magazine, die großen Fernsehsender ihre Jesus-Reports bringen. Ich weiß gar nicht, was jetzt wieder dieses Jahr dran ist. Und da machen die sich auf die Spuren, auf vielen Seiten forschen sie, was ist eigentlich dran an dem Jesus von Nazareth. Wissen Sie, was rauskommt? So viel, wie seit 300 Jahren immer rauskommt. Da hat irgendeiner gelebt, man weiß nicht viel, er ist auch gestorben und man weiß nicht sehr viel. Das ist alles, was Sie von Jesus begreifen können. Und da ist die gläubige Gemeinde, die viel mehr von Jesus erkennt, die sein Evangelium hört. Die Reichen gehen leer aus und die Armen werden mit Gütern gesättigt. Jetzt müssen Sie wissen, ob Sie in diesen Weihnachtstagen hinhören können. Da kommt der Gottessohn, der Messias zu mir, er will doch bei mir einkehren. Und was ist denn der Christus? Das ist der Retter, der die Schuld der Welt rettet. Das ist Evangelium, das ist die Freudenbotschaft. Und Gott streicht meine Schuld durch und vergibt und ich bin angenommen als sein Kind. Es ist mir schon schwer geworden, wenn ich so einen Satz heute formuliere in der Predigt. Die Mächtigen der Welt sind unwichtig. Ich habe eine Faxnachricht bekommen aus einem Islamland der Welt, wo ein uns befreundetes Arztehepaar seit über 20 Jahren arbeitet, wie die Mullahs da vorgehen. Da haben die an ihrem Freitagsgebet gesagt, die Christen müssen weg. Und wenn sie bis zum 10. Dezember nicht weg sind, dann werden wir ihre Frauen nehmen und sie werden bezahlen mit ihrem Leben. Mit haltlosen Verdächtigungen im Haus des Missionsarztes werde Prostitution getrieben und sie wollten mit Geld sie ausbeuten, das in einem der ärmsten Gebiete unserer Welt. Und da heißt unten noch, nach den letzten Informationen, sie sind jetzt in das Bezirkshospital geflüchtet, ist der letzte Termin, den die Mullahs geben, der 26.12. Ob wir überhaupt wieder zurückkehren können und unter welchen Bedingungen, nach 20 Jahren aufopfernder Arbeit. Nun warten wir erst einmal ab. Ein wichtiges Wort in meiner Missionarslaufbahn war einmal dies, warte. Wenn du nicht weißt, was zu tun ist, tu einfach nichts. Zwinge dich durch keine halboffene Tür. Warte, bis der Nebel sich zerteilt. Martin Luther soll in einer ähnlichen Situation einmal gesagt haben, nun sitze ich hier und trinke mein Glas Wittenbergisch Bier und das Evangelium läuft weiter. Wir wissen nicht, wo Neues noch unter der Schneedecke verborgen ist, aber der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Was für ein Schatz sind solche Verheißungen in solchen Situationen? Ich wollte es Ihnen einfach so sagen, weil ich denke, Sie können es übertragen. Wo Sie sagen, in meinem Leben ist so viel verworren und so schwierig, ich sehe nicht mehr weiter. Wenn Sie wie Maria sagen können, mein Leben liegt in der Hand des Herrn, er führt meine Sache weiter. Lass doch die Mächtigen reden. Gott wird seine Sache weiterführen und ich darf ihm einfach mich anvertrauen. Er zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Ganz schlimm ist bloß, wenn wir meinen, wir könnten etwas ohne den Herrn. Ich las gestern eine Biografie eines berühmten Evangelisten. Er sagt, es war für mich ganz schwer, in den Ruhestand zu gehen. Das ist wie wenn ein Pilot ein großes Flugzeug zum letzten Mal seinen Hebel benutzt und sagt, es war einmal. Und dann liegt alles hinter mir. Aber ich habe gemerkt, im Ruhestand kommt die wichtigste Zeit. Fürbitte tun. Ich kann so viel wirken wie noch nie vorher, wo ich rastlos unterwegs war. Wenn ich Gott bitten darf, dass er etwas tut, da muss man die Verhältnisse sehen. Das rühmt die Maria. Und das Zweite, was ich an ihr entdecke, Gott beugt sich ganz tief zu uns herunter. Gott beugt sich ganz tief zu uns herunter. Sie hat also gesagt, er zerstreut die Hoffärtigen, die Hochmütigen, die Stolzen. Das erleben wir ja auch immer wieder.
wie größte Kathedralen leer bleiben, wie Kirchenfürsten keine Bedeutung haben. Alles, was mit weltlicher Macht zusammenhängt, braucht Gott nicht. Er geht mit seinem Evangelium weiter. Und das wird sich in diesen Tagen Bahn brechen. Und zwar so, dass Gott sich herunterbeugt zu den Niedrigen. Warum meint denn Maria, sie sei niedrig? Sie wissen doch, dass bis in unsere Tage hinein Frauen sicher mit Recht empfinden, dass Männer sie oft genug benachteiligen. Und das hat Gott extra gemacht. Die wichtigsten Zeugen bei der Auferstehung, schon vorher die Maria, alles immer Frauengestalten gewesen. Gott gibt ihrem Leben Bedeutung, auch wenn sie bei Menschen zu kurz kommen. Sie brauchen nicht Sturm laufen. Lassen Sie das Gottes Sache sein. Er ehrt sie und erhebt sie auf. Was meint sie denn mit Niedrigkeit sonst noch? Sie ist doch Staub und Asche. Das, was das Evangelium von Maria sagt, evangelische Marienlehre, ist bloß, dass sie ein Werkzeug Gottes ist. Ja, natürlich, das ist evangelische Lehre. Dass sie ein Werkzeug Gottes sein dürfen. Der Herr will selbst in unserem Leben Wohnung machen. Und er sucht nur offene Herzen, wo er einkehren kann. Dann rühmt sie die Barmherzigkeit. Was ist denn Barmherzigkeit? Dass Gott das wehtut im Herzen, wenn er sieht, wo wir Not leiden. Und er will alles, was er hat, uns zuwenden. Wissen Sie das? Er will sich ihnen ganz schenken, so wie es da Paul Gerhard in dem Lied vorhin gesagt hat. Er will alles in sie hineingeben und nicht die Weisen und die Großen der Welt können das begreifen. Die Reichsgottesgeschichte bleibt immer armselig. Ich habe gedacht, heute in den Slums und in den Elendsgebieten der Welt, wo Menschen den Heiland Jesus erkennen, und bei uns, wo viele sagen, und vor meinem Verstand kann das alles nimmer durch, und sie begreifen nichts. Vor einigen Jahren hatte ich einen merkwürdigen Besuch bei mir in meiner Wohnung. Da hat eine Frau ihren blinden Mann hereingeführt und er erzählte kurz seine Lebensgeschichte. Er war ein einflussreicher Kaufmann, ein gefragter Typ, Gesellschaft und Karriere, er hat einen Reitstall besessen, er war erfolgreich. Und dann hat plötzlich einer seiner Hauptkunden die Zahlung eingestellt und mit dem fehlenden Geld ist plötzlich die Firma kaputt gegangen. Er hat sich noch einmal angestrengt und nochmal den Aufstieg geschafft aus der Tiefe, obwohl sie in eine Mietwohnung ziehen mussten, das schöne Haus verkaufen mussten. Und dann ist passiert, bei einer Kreuzung ist ein betrunkener Autofahrer bei Rot durchgefahren, voll in ihn hinein. 7 Stunden hat die Operation gedauert und der Arzt sagte, es ist ein Wunder, dass sie durchgekommen sind. Natürlich blieb er zeitlebens blind. Aber er erzählte mir, wie ich da lag im Koma, kamen 4 Worte auf mich zu, wie ich sie noch nie gehört habe. Ich lasse dich nicht. Und von diesem Augenblick an bin ich getragen von der Liebe Gottes. Und sagt, Sie meinen vielleicht, das seien so fromme Sprüche. Ich habe doch nie was draufgegeben. Ich habe zur Flasche gegriffen, wenn ich seelisch beunruhigt war. Und ich habe mir vorgenommen, wenn du es mal nicht mehr bewältigst, das Leben, dann nehme ich mir selber das Leben. Ich habe doch nie kapitulieren wollen von dem ich sagte, es gibt ihn gar nicht. Aber jetzt, als blinder Mann, habe ich das Sehen gelernt. Und ich habe, als ich nichts mehr hatte, erst erkannt, worin Leben überhaupt liegt. Und ich darf mit ganz neuen Augen heute mein Leben sehen. Dass ich von der Liebe Gottes getragen bin, selbst wenn ich finanzielle Nöte habe, selbst wenn meine gesundheitlichen Probleme so groß sind. Ich darf mich diesem Herrn anvertrauen, der am Kreuz sein Leben für mich gelassen hat. Und er hat dann weiter erzählt und hat gesagt, was ich als bewusster Christ erlebe und erfahre, ist für mich so atemberaubend, dass ich keine Sekunde zögern würde, alles Vorhergegangene noch einmal auf mich zu nehmen, auch den Unfall und die Blindheit, um das Leben zu finden, das ich jetzt leben darf. Der Herr ist bei den Geringen und bei den Niedrigen, hoffentlich merken Sie es vor dem Unfall. Vielleicht merken Sie es schon in gesunden Tagen, über einem Wohlstandsleben, Mensch, das ist doch alles nicht die aller Trost und alle Freude, ruht doch nur in Jesus. Und da darf ich es doch bloß nehmen, die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer. Und das ist in unseren Tagen so wichtig, dass man das begreift und dass man zupackt. Wer ist so groß wie unser Gott, der auf das Niedrige sieht? Sie sind Gott wichtig. Gott interessiert sich für sie. Gott will seine ganze Liebe in ihr Leben hineinlegen. Jetzt nur noch ein letztes. Schließ dich an diesen Lobpreis an. Die Maria, die singt dieses Lied und sie erinnert sich, das ist eigentlich ein Lied, das ja schon viele gesungen haben. Das haben die Israeliten gesungen mit Miriam, als sie durchs Rote Meer durchgezogen war. Das war ihnen völlig unbegreiflich. Gerade eben noch waren die wilden Pferde der Ägypter hinter ihnen her. Und jetzt haben sie das Leben gerettet, weil Gott Wunder tut und weil Gott ein lebendiger Herr ist. Das hat auch Abraham erlebt. Der wusste ja nicht, wo er hingehen soll. Und da stand er vor Gott mit leeren Händen. Und Abraham fand Gnade bei Gott, wie die Maria. So ging es doch der Hanna, als der Samuel geboren war, als sie das Loblied singt in der Stiftshütte. So ging es doch dem David, als er vor dem Goliath stand und er Angst hat. Sie sind doch in einer langen Kette von Menschen, die genau das Gleiche erlebt haben. Jetzt singen Sie doch das Lob so fröhlich. Ich will den Herrn erheben, ich will ihn preisen, ich will mich freuen über seine Liebe, die er mich erfahren lässt. Der Triumph klingt weiter, so steht es im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung. Es klingt weiter, wenn wir hindurchziehen durchs Todestor in die Herrlichkeit. Und dann singen wir bloß noch das eine Lied, du Herr warst, du hast uns durchgebracht, es waren nicht wir. Du hast uns aus der großen Trübsal herausgeführt. Wir haben keinen Schritt mehr gehen können. Es war dein wunderbares Eingreifen. Herr, groß und wundersam sind deine Wege. Wer will sie verstehen? Aber wie du das machst, du führst deine Geschichte zu Ende. Wir können nur dastehen und dich preisen, begreifen, sehen, verstehen können wir es nicht. Und so wollen wir Weihnachten feiern, in der großen Anbetung und in der Freude. Ich muss Ihnen das nochmal erklären, warum das Lied von Gerhard Terstegen mir so wichtig ist. Er hat es ja gedichtet. Sehe dies Wunder, wie tief sich der Höchste hier beuget. Gerhard Terstegen wollte eigentlich ganz anders auf Drängen seiner Mutter Kaufmann werden, Heringe verkaufen. Und es hat ihm gar nicht gefallen. Hat das treu gemacht. Ist ja auch gut, wenn man in seinem Beruf Treue übt, ob es einem gefällt oder nicht gefällt. Und dann hat er schließlich, weil es gar nicht mehr ging, sich ganz abgesondert und hat nur noch ganz zurückgezogen für sich gelebt. Und er hat mit einem ganz großen Eifer versucht, gottgemäß zu leben. Es ist immer wieder wunderbar, wenn solche Leute es bis zum Letzten probieren, sich ganz Gott zu weihen und gar nichts anderes mehr zu tun. Er hat dann so eine Bandwirkerei begonnen, damit er ein bisschen seinen Lebensunterhalt verdient hat. Das soll ihn niemand stören mit irgendwelchen weltlichen Gedanken. Aber bei ihm kam es erst zum Durchbruch, als er auf einen Zettel Papier geschrieben habe, dir, Jesus, gebe ich mich jetzt ganz hin. Du sollst mein Eigen sein. Und ich öffne mein Herz für dich. Wissen Sie, was da passiert ist? Da ist aus diesem zurückgezogenen, scheuen Terstegen ein fröhlicher, leutseliger, natürlicher Mensch geworden. Ein Mann, der die Gemeinschaften gegründet hat, der hin und her gegangen ist, der viel weitergeben konnte, der nicht sein inneres Ich gesucht hat, sondern der sich dafür geöffnet hat, dass Jesus Herr seines Lebens wird. Und das singt er in diesem Lied so begeistert. Er will jauchzen, er will jubeln drüber. Wie wunderbar, dass Gott in mein Leben kommt, dass er etwas aus mir macht. Ohne dich wäre ich verloren. Ohne dich wäre ich verloren. Amen. Jetzt singen wir noch von einem Weihnachtslied, in dem das Wunder des Kommens Jesu besungen wird. Es war ein Dichter, zu dessen Füße Johann Wolfgang von Goethe saß und der sogar dem Goethe seine Arbeiten kontrolliert hat. Und Goethe hat selber gesagt, er hätte ihm gesagt, er müsse mehr Moral in seinen Schreiben haben. Das stimmt ja auch beim Goethe. Das war doch Christian Fürchtegott Gellert, ein tiefgläubiger Mensch und der in einer Zeit der Aufklärung das Wunder so betont. Ihr müsst das Wunder stehen lassen, das Wunder, wie Gott sich zu uns herunterbeugt. 34, Vers 1 bis 4. Wir wollen beten. Herr, wir sind so froh, dass wir nicht nur und nicht irgendwelchen Märchen nachhängen brauchen oder frommen Ideen, sondern dass das wahr und gewiss ist, dass das ein Faktum ist, dass du in die Welt gekommen bist, sündige Menschen selig zu machen. Und zu denen gehören wir. In unserem Leben ist so viel verkehrt und falsch. Und du musst anfangen, zuerst bei uns mit deiner Vergebung und dann das Böse ausräumen, wenn die Festesfreude bei uns anbrechen soll. Wir danken dir, dass du dich in die letzten Tiefen hinunterbeugst, dass niemand zu weit weg ist, dass niemand zu verkommen ist, dass du nicht dort dein Heil aufrichtest. Jetzt gib doch, dass wir das nicht überhören, dass wir das nicht einfach jetzt auf die Seite legen, sondern dass wir vor dir bereinigen, was bereinigt werden muss. Und dass wir ganz gewiss werden, wir sind dein Eigen, wir gehören dir und du wohnst in unserem Herzen und dein Geist treibt uns. Und dann dürfen wir auch in aller Stille und Bescheidenheit viel für dich wirken, in deinem Namen und brauchbar werden als Boten deiner Freude. Gebrauche uns dazu auch in diesen Tagen. Zeige uns, wer unsere Zuwendung und unsere Liebe braucht. Wir bitten dich ganz besonders für die, die in diesen Tagen schwermütig sind oder krank liegen oder verzagt und mutlos sind, dass wir ihnen von deiner großen Hoffnung weitersagen. Von der Freude, die du gibst in deiner Freudenbotschaft des Evangeliums. Und wir bitten dich auch für alle, die wie dieser Missionar in Angst leben müssen vor den Gewaltigen der Welt. Gib deiner Gemeinde diesen unerschrockenen Freimut, sich von dir führen zu lassen, allem Drohen der Menschen zum Trutz. Wir freuen uns, wie du in diesen Tagen deine Ernte einbringst, auch in vielen Ländern der Welt, wo so viele heute zum Glauben kommen. Wirke das auch in unserem Land, gib es auch durch unsere Gottesdienste, dass alle, die hier kommen, dich erkennen, dich finden, zum Glauben an dich kommen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch vom Lied »Wie soll ich dich empfangen?« Lied Nummer 10, die Verse 4, 5 und 6. Ich habe die Mitteilung bekommen vom Hensler Verlag, bei dem wir schon vor Monaten die Gesangbücher bestellt hatten, dass nur eine Teillieferung ankam und erst im Februar die nächste ist geliefert. Das ist wie im Krieg allmählich. Wir haben jetzt einfach uns so entschieden. Wir sind in der herrlichen Lage. Wir haben durch diese Stiftung, die haben wir bekommen, die Gesangbücher, die Eigentum hier der Gemeinde sind, sodass an jedem Platz ein Gesangbuch liegen wird. Es wird immer so sein, wir können die ja nicht irgendwo verstecken, wir haben noch keine Ablage, so muss die immer auf dem Platz E liegen, sonst müssen sie noch auf das Gesangbuch der Kirche drauf sitzen, wenn sie aus dem eigenen singen, das ist besser. Sie brauchen also gar keins mitbringen. Es bleibt auch so die nächsten 5 Jahre. Wir haben genügend, reichlich, sodass jeder einzelne Gesangbuch hat. Wir wollen am 12. Januar das erst tun, weil jetzt in der Weihnachtszeit ist die Umstellung nicht ganz so weise. Am 12. Januar stellen wir das um, dann brauchen Sie gar keins mehr mitbringen. Sie können sich ein Gesangbuch kaufen, wo Sie wollen. Wir tun keine mehr auf den Büchertisch. Jetzt ist bei mir auch mal Schluss. So, wir haben Bücher zum Singen und alles klappt und alles ist geregelt. Wir sind sehr dankbar, dass wir diese gute Lösung haben, auch für drüben, für die Kinder, für überall, wird das dann ab 12. Januar, wird das dann so sein. Dann möchte ich mal von hier sagen, dass ich gerne, sehr, sehr gerne zu Krankenabendmahlen komme. Es ist ganz merkwürdig, das ist irgendwo aus dem Bewusstsein vielleicht auch geschwunden, vielleicht meinen manche, sie müssen so bescheiden sein, andere sagen, ich will doch keine letzte Ölung. Es ist ein Angebot Jesu, wo er ganz besonders Kranke und Leidende, auch die, die abgeschnitten sind vom Gemeindegottesdienst, stärken will. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Jetzt wissen Sie, wo Kranke liegen, egal ob sie zu unserer Gemeinde gehören oder nicht. In all den Feiertagen, auch Neujahr oder so dürfen Sie sagen, am Christfest, Sie dürfen mich anrufen. Ich komme zu jeder irgend möglichen Zeit und dann feiern wir das im Kreis, in der Familie oder allein mit den Kranken, wie sie es wünschen. Ich will es ihnen anbieten. Ich will es den Kranken nicht direkt sagen, weil die Kranken dann meinen, sie müssen es mir zulieb tun und das Abendmahl dafür zu schade. Gell? Sondern nur, wenn es einer begehrt, dann möchte ich den Zuspruch des Abendmahls bringen. Heute Abend ist die Kinderkirchweihnachtsfeier um 17 Uhr hier in der Kirche. Da freuen wir uns drauf. Und zum Opfer will ich noch was sagen. Wir haben ja die Familie Müller hier. Das ist ein Vetter von der Familie Müller oder ein Neffe von der Familie Stahl. Die Hilde Stahl hat am letzten Sonntag uns wieder so schön an der Orgel begleitet. Der Matthias Stahl ist ja im Luvero-Dreieck, wo früher katastrophale Vernichtungslager waren, von dem Obote-Regime damals. Und die haben ihn besucht, die Eltern, das ist der Dekan Hermann Stahl, hat seinen Sohn besucht. Und er schreibt da einen tollen Bericht, ich kann ihn dir nicht vorlesen. Aber wie ihn das beeindruckt hat, das mal zu sehen, wie die Frauen kilometerweit laufen, auf dem Kopf diese gelben Wasserkanister haben. Und wie sie wandern und das Wasser holen, das trübe Wasser in den Kanister und dann, dass sie zum Kochen, zum Trinken und zum Waschen benutzen. Und wie das also ist, wie er da seinen Sohn Matthias sieht, wie er da 20 Meter in einen Brunnen sich bloß auf einem Eimer an einem Seil hinunterbringen lässt und unten die Wände kontrolliert, wo sie da die Brunnen mauern. Und wie sie da wieder bohren und versuchen, das zu machen und aufzubauen. Es ist ein ganz großer Dienst, wenn man sieht, wie solche Leute das machen. Und dann erzählt er, es hat ihn so beeindruckt, wie dann die Männer, die dort mitarbeiten, die Afrikaner, sich versammeln und dann miteinander beten. Am Anfang und am Ende. Und ganz besonders, wenn sie einen Brunnen bohren und nach einer Zeit feststellen müssen, da ist der tückische Sand, der ist ja lebensgefährlich, der einfach vorquillt. Und der kann ja dann alle verschütten. Und dann muss man ein Brunnenloch, in das man so viel Arbeit gesteckt hat, aufgeben. Und wie sie dann auch die vergebliche Arbeit vor Gott beschließen im Gebet und sagt, was das bedeutet, die Menschen, die so dankbar sind, die nichts haben, wie die Menschen fröhlich sie willkommen heißen und so dankbar sind in ihren Lumpen und schmutzstarrenden Kleidern um uns herum. Und sie winken mit einer ansteckenden Fröhlichkeit. Wir wollen das heute für diesen Brunnenbau im Luvero-Dreieck in Uganda geben, für den Einsatz von dem Matthias Stahl. Und jetzt wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.